Ich habe im Verlauf der Recherche immer wieder so vage Hinweise bekommen, dass es ja eben schon in den 90er Jahren eine Geschichte um Bruno angegeben hat. Ich finde, es ist eigentlich ein krasses Kontrollversagen, das in diesem Fall steckt. Sie haben gesehen, er hat von Firmen und einer Zusammenschaft Kohle bekommen und hat gesagt, okay, alles gut. Das ist schon recht unglaublich.
Dass niemand reagiert hat, kann ich nicht verstehen. Und ich denke, die Vorwürfe müssen nicht an die EFK gehen, sondern wirklich an diese Vorgesetzte, die einfach nichts getan haben.
Es ist immer mehr IT nötig geworden. Der Bruno hat das auch immer mehr können beschaffen. Bei 99 Beschaffungen aus den letzten Jahren sind nur in 3 Fällen 3 oder mehr Offerten eingeholt worden. In 3 von 99 Fällen. Der Bruno A. ist nicht gestoppt worden, 2 Jahrzehnte lang nicht, immer die gleichen Regeln wieder verletzt, hat einfach immer weitermachen können. Und ja, so ist es immer wahrscheinlicher geworden, dass er in die Pension gehen kann. Ein Plan wäre das gewesen 2015, ohne dass er einmal so richtig aufgeflogen wäre.
Das ist der Korruptionsfall im Seco. Eine Geschichte über geheime Treffen, exklusive Reisen, Geld in Kuverts und auf versteckten Bankkonten und Aufträge in Millionenhöhe. Es ist die Geschichte von einem der grössten Korruptionsfälle in der Schweizer Bundesverwaltung. Das ist die 3. Folge zu diesem Fall. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann würde ich euch empfehlen, dort einzusteigen und die beiden zuerst zu hören. Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Mein Name ist Noah Fendt und bei mir im Studio steht der Christian Brönnimann, Reporter am Recherchedesk von Tamedia. Hoi Christian.
Hallo Noah.
Christian, wo sind wir am Schluss der 2. Folge stehen geblieben?
Also wir haben gehört, wie sich ein Beamter im Staatssekretariat für Wirtschaft, im SECO, während über 20 Jahren über sämtliche Regeln hat hinweggesetzt, um riesige Informatikaufträge direkt an befreundete Unternehmen vergeben und sich im Gegenzug dazu hat sehr reich beschenken mit Elektrogeräten, einem TÜV, mit VIP-Tickets für Fußballspielreisen und ja, auf viel Bargeld, entweder klassische Kuverts oder etwas raffinierter via Briefkastenfirma in Panama. Dem Beamten sagen wir in diesem Podcast Bruno A. In Wirklichkeit heisst er anders, aber wir haben seinen Namen so wie auch die Namen der anderen Protagonisten anonymisiert. Der Bruno A. hat in Spanien Ferienhäuser gekauft mit diesem Geld. Und es ist immer weitergegangen, obwohl es starke Hinweise gegeben hat, dass da etwas rumläuft, wo dokumentiert sind in zahlreichen Unterlagen, die ich im Bundesarchiv gefunden habe. Die Vorgesetzten haben den Beamten also entdeckt. Ihnen war einfach wichtig, dass das Computersystem in seinem Bereich gut funktionieren.
Und das haben sie offenbar. Und dann sind wir im Herbst 2013. Das ist der Moment, wo ausgerechnet ihre mutmaßlich letzte Deal gescheitert ist. Wieso eigentlich?
Ja, weil man die korrupten Machenschaften auch in Tagia in Publik gemacht und der letzte Vertrag über 14 Millionen wieder aufgelöst worden ist. Im Januar 2014 war das.
Also wegen dir eigentlich? Wegen deiner Recherche? Du bist gewissermaßen der Partycrasher für sie?
Ja, ein bisschen salopp ausdrücken könnte man dem wahrscheinlich so sagen. Ja, das haben sie wahrscheinlich so empfunden.
Die Publikation von deiner Recherche Ende Januar 2014, die hat dann auch recht eingeschlagen.
Ja, also diesen Artikel, da muss ich sagen, ich konnte es nicht glauben. Also 30. Januar habe ich diesen Artikel mit Erschrecken gelesen. Ich habe wirklich gedacht, unglaublich, wie kann es sein? Und da war ich total skandalisiert.
Ihn haben wir in der letzten Folge schon gehört. Das ist der Michel Huissou, der damalige Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle. Wir haben mit ihm über den Tag geredet, wo der Artikel von Christian erschienen ist und wo damit also die Korruption im SECO an die Öffentlichkeit gekommen ist.
Ja, also ich habe zuerst diesen Artikel gelesen. Ich habe mich gedacht, das ist nicht Verdacht. Das hat Hand und Fuß, das sind wirklich Sache, wenn sie wahr sind, dann sind sie wirklich ernst. Und dann habe ich mich gedacht, ja, und was passiert jetzt?
Ja, das fragen wir uns natürlich auch. Christian, was ist passiert, unmittelbar nachdem du deine Recherche veröffentlicht hast?
Ja, jetzt sind die Gerüchte rund um Bruno A. halt plötzlich Realität geworden. Und das hat natürlich schon ein bisschen Hektik ausgelöst im Wirtschaftsdepartement. Ich kann dazu vielleicht sagen, ich habe die ZEKO ja etwa eine Woche vor der Publikation des Artikels mit den Vorwürfen konfrontiert gehabt. Und habe dann erfahren, ein paar Tage bevor wir publiziert haben, dass der Bundesrat, der Johannes Schneider-Ammann, aufgrund von dieser Anfrage Administrativuntersuchung angeordnet hat. Und da haben wir dann mega Gas gegeben mit der Publikation, dass wir da nicht von der Konkurrenz plötzlich überholt werden auf der Zielgerade. Und am Tag vor der Publikation, also ein paar Stunden später erst, haben sie dann auch noch die Anzeige gemacht bei der Bundesanwaltschaft, eine Strafanzeige. Und ja, das hat natürlich schon ein bisschen für Missstimmung gesorgt, dass das Departement so lange gewartet hat und das natürlich für die Beteiligten Zeit geblieben ist, um Spuren oder Beweis zu verwischen.
Und genau aus dem Grund, das sagt Michel Wissou, hat man eigentlich schon viel früher müssen Strafanzeige einreichen.
Ich kann nur Kopf schütteln, ich verstehe es nicht, es erinnert mich an andere ähnliche Fälle. Ich glaube, in der Verwaltung, man hat irgendwie Angst von polizeilicher Untersuchung. Man probiert eher, die Sache zu schubladisieren, einfach warten, dass die Sache sich von allein lösen. Nicht die richtige Haltung.
Christian, wenn der Michel Wissou sagt, das erinnere ich ihn an ähnliche Fälle, was meint er mit dem genau?
Ja, der aktuellste Fall, den er im Kopf hat, ist wahrscheinlich der vom Rüstungskonzern vom Bund, von der RUAG. Da ist ja vor etwa 2 Jahren auch ein grosser, mutmaßlicher Betrugsfall aufgeflogen. Dort hat ein Mitarbeiter in die eigene Tasche gewirtschaftet, mutmaßlich, mit dem Handel von Panzerteilen. Auch da gibt es auch einen Schaden von 2-stelliger Millionenhöhe. Und auch dort, und das wird jetzt eben zur Parallele, hat es 2019, also schon 4 Jahre vor dem Auffliegen, intern sehr detaillierte Meldungen gegeben, was das da hier rumläuft. Ein Whistleblower, der die Machenschaften intern gemeldet hat. Und das hat dann die RUAG-Spitze gemacht damit. Man hat den betreffenden Mitarbeiter angehört, der hat sich erklären und dann hat man den Fall schubladisiert.
Man hat ihm einfach geglaubt, oder?
Ja.
Diese Stellungnahme ist gekommen bis oben und alle waren glücklich mit dieser Stellungnahme. Und damit ist nichts passiert, bis im 2023 eine Prüfung der EFK die ganze Sache entdeckt hat. Also das ist wieder das Gleiche, man hat alles in der Hand und man macht nichts. Dramatisch.
Man hat ihm einfach geglaubt und es ist dann nochmal 4 Jahre gegangen, bis er wirklich aufgeflogen ist, tröpfchenweise und mit grossen Schlagzeilen in den Zeitungen.
Christian, kommen wir von dem RUAG-Fall wieder zurück zum SECO. Was ist denn mit den 3 wichtigsten Figuren in diesem System passiert? Also mit dem Beamten, mit dem Bruno A., aber auch mit den beiden IT-Unternehmern, mit dem Raphael B. und dem Manuel C.
Ja, die 3 sind dann in Untersuchungshaft gekommen. Die einen ein bisschen früher, die anderen ein bisschen später, aber alle so zwischen 2,5 bis 3 Monaten. Der erste Beamte und dann auch die 2 von der Firma. Ein bisschen später ist ja auch noch der Chef von der System Connect, von der 2. grösseren Firma, involviert in die U-Haft gekommen. Und aber eben bis dann, wo sie in die Haft kamen, haben sie eben die Zeit gehabt, um Sachen zu verschwinden. Und das haben sie zumindest im Fall von der System Connect ist das auch so gewesen. Aus einem Gerichtsdokument habe ich die Information gefunden, dass die Ermittler dort 2 volle Aktenvernichter gefunden haben in dem Büro von der System Connect und mehrere leere Ordner. Okay. Also das hat man nach den Ermittlungen schon ein bisschen erschwert.
Mm. Sind denn die 4 die einzigen gewesen, die jetzt haben müssen Konsequenzen tragen?
Nein, die Bundesanwaltschaft hat auch gegen 3 weitere Informatikunternehmer und gegen den Treuhänder, den wir von ihm gehört haben, und seine Komplizen, also die die Fake-Rechnungen gemacht und Geld verteilt haben, ermittelt. Der Vorgesetzte von Bruno A. hat per sofort seinen Job verloren. Der ist allerdings auch kurz vor der Pensionierung gestanden und ist gesundheitlich schon ein bisschen angeschlagen gewesen und ist einfach noch ein paar Monate für Spezialaufgaben angestellt geblieben, aber hat keine Führungsfunktion mehr gehabt.
Mm. Hat es sonst Konsequenzen gegeben, dass das Ganze aufgeflogen ist?
Also die 2 grossen IT-Firmen, die involviert waren, also Fritz und Matziol und System Connect, sind beide in den Konkurs geschickt worden. das Mutterhaus von der Fritz und Matziol, das ist ein Milliardenkonzern namens Imtech gewesen, mit Sitz in Holland. Die haben auch eine eigene Untersuchung gemacht. Und der Chef hat dann tatsächlich auch mal Auskunft gegeben. Er hat sich schockiert gesagt. Er hat gesagt, er sei davon ausgegangen, dass ein solcher Fall in der Schweiz nicht möglich sei. Mhm. Der Konzern selber hat aber auch an anderen Orten Korruptionsfälle gehabt in der Baubranche und ist dann fast gleichzeitig oder ein Jahr später auch Konkurs gegangen. Gleichzeitig mit Fritz und Matziol in der Schweiz. In der Untersuchung von Imtech hat sich ja gezeigt, dass die zwei von der Fritz und Matziol vielleicht auch die eigene Firma noch geschröpft haben, indem dass sie beispielsweise Luxusauto ihrer Firma viel zu tief verkauft haben oder sich der mit dem Ferrari Challenge die Ferrari Challenge Rennen hat zahlen von der Firma. Mhm. Es hat also dort bei den Firmen recht Konsequenzen gehabt. Innerhalb des SECO sind aber keine weiteren personellen Konsequenzen bekannt worden. Man hat einfach in der ganzen Linie bis zum Bundesrat auf die Verantwortung quasi mit übernommen. Dazu der damalige Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann an der Medienkonferenz von der Administrativuntersuchung 2014.
Moralische Verantwortung hat die gesamte Hierarchie. Ich zähle mich mit dazu. Und dann geht das über die SECO-Leitung bis zu denjenigen, die die tägliche Arbeit ausführen. Und es ist eben schon wichtig, dass wir jetzt vor allem an der Kultur arbeiten und damit sicherstellen können, dass gespürt wird, was Vorschriften sein müssen und auf diesem Wege die Verfehlungen vergessen gemacht werden können. Und ich glaube, die Verantwortung haben wir letztlich auf diesem Wege durch das SECO-Spitze bis zum Departement hoffentlich wahrgenommen. Aber ich nehme mit auf mich auch, dass ich in einer gewissen Verantwortung bin.
Jetzt sind verschiedene Prozesse quasi in Gang gesetzt worden. Das eine ist die eingeleitete Administrativuntersuchung. Kannst du mal sagen, was dort genau passiert ist und vor allem, was dabei rausgekommen ist?
Ja, genau, das ist der Zürcher Rechtsprofessor Urs Sachser, der die geführt hat. Er ist beauftragt worden vom Wirtschaftsdepartement, abzuklären, was an den Vorwürfen dran ist. Er hat mit vielen Leuten geredet, Akten gewälzt und einen Untersuchungsbericht veröffentlicht, etwa ein halbes Jahr nachdem das aufgeflogen ist. Auf über 100 Seiten hat er zusammengefasst, was er herausgefunden hat. Er hat eigentlich alles bestätigt. Ein massives Kontrollversagen, mehrere Hierarchiestufen innerhalb des SECO. Er hat geschrieben, es sei ein dichtes Netz von Hinweisen gegeben, dass sich der Beamte, der Bruno A., eben ein kleines Königreich eingerichtet habe und sich massiv Geschenke zuschanzen und mit einer hohen kriminellen Energie gehandelt habe. Und er hat einen schönen Satz drin gehabt, wo er das alles noch mal auf den Punkt gebracht hat mit dem Beschaffungsrecht, dass sie nämlich systematisch nicht eingehalten worden, ja eigentlich negiert. Ohne dass das jemanden wirklich gekümmert hat. Der direkte Chef des Beamten war chronisch überlastet und die Kompetenzzuständigkeiten, wer das jetzt genau für die Kontrolle des Beamten zuständig wäre, durch die Funktion von dieser betreffenden Abteilung, ist halt auch nochmal problematisch thematisiert worden.
Die Ergebnisse von dieser Administrativuntersuchung, die Urs Sachser hier präsentiert hat, das war im August 2014, also so gut ein halbes Jahr, nachdem du deine Recherche publiziert hast. Jetzt, wo alles publik geworden ist und wo auch alles untersucht worden ist, kann man sagen, wie gross Ausmaß von dieser Korruptionsaffäre wirklich ist?
Ja, das ist dann eigentlich erst mit der Strafuntersuchung von der Bundesanwaltschaft so richtig klar geworden. Die haben einfach den Zeitraum von 2004 bis 2013 angeschaut. Und in diesem Zeitraum haben die 5 involvierten IT-Firmen vom SECO genau 371 Aufträge bekommen im Umfang von rund 99 Millionen Franken. Wobei der ganz grosse Teil, also über 2/3, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Fritz und Matziol gegangen ist. Fast gleich lang war die Liste der Gegenleistungen, die die Bundesanwaltschaft zusammengetragen hat. Sie hat neben Geld 328 einzelne Zuwendungen und Geschenke an SECO-Beamte notiert und Personen aus seinem Umfeld, eben mit einem Gesamtwert von 1,8 Millionen Franken.
Kann man sagen, wie gross denn die Bilanz ist, so der Gesamtschaden?
Ja, der Schaden ist dann ein bisschen schwieriger. Am einfachsten hätte man beziffern können, was das Zahlungen, die mit fiktiven Verträgen und erfundenen Bonusstunden, ja, für Zeichen, ist rausgeholt worden aus dem SECO. Und zusätzlich auch noch zu hohen Stundenansätze zum Teil. Das waren etwa 1,5 Millionen gewesen. Aber noch viel mehr eingeschenkt hat natürlich die überteuerte Hardware, wo Fritz und Matziol halt den Rabatt nicht hat weitergegeben und Computer viel zu teuer verkauft hat am SECO. Unter dem Strich hat die Bundesanwaltschaft den Schaden also auf bis zu 18,5 Millionen Franken beziffert und das ist wahrscheinlich realistisch, weil kurz vor dem Prozess, der erst mehrere Jahre später noch stattgefunden hat, hat der Beamte, der Bruno A., selber einen Schaden eingestanden in der schriftlichen Vereinbarung mit dem SECO von über 20 Millionen Franken.
Wobei wir ja wissen, dass das Geschäft vom SECO-Beamten Bruno A. nicht erst 2014 angefangen hat. Was ist denn mit dem, was früher schon passiert ist, zum Beispiel auch schon in den 90er Jahren?
Das ist nicht mehr angeschaut worden, weil verjährt.
Es sind also die etwa 20 Millionen Franken Schaden und die Administrativuntersuchung hat eigentlich auch all das bestätigt, was du in deiner Recherche herausgefunden hast. Recht saubere Büze, kann man also sagen, Christian. Die Administrativuntersuchung ist aber nur das eine, das jetzt in Gang gesetzt worden ist. Gegen die Hauptbeteiligten ist auch noch Strafanzeige eingereicht worden. Was ist dort passiert?
Ja, dort hat die Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren eröffnet, nachdem die Strafanzeige eingereicht wurde und dann recht lang ermittelt. Etwa 6 Jahre ist es gegangen, bis das Strafverfahren abgeschlossen war. Und am Schluss hat man dann die Beamten Bruno A. und die 2 von der Fritz von Matziolo angeklagt. Die anderen sind ja bereits per Strafbefehl vorher verurteilt worden, respektive einer hat den Strafbefehl nicht akzeptiert und ist dann auch mit vor Gericht gekommen.
Die 4 stehen also am Schluss vor Gericht. In diesem Fall, das haben wir ja in der ersten Folge auch schon so ein bisschen auseinandergenommen, sind ja über all die Jahre aber viel mehr Personen involviert gewesen als nur gerade die 4. Was ist denn mit den übrigen ungefähr 6 Leuten?
Ja, die sind eben per Strafbefehl schon verurteilt worden, direkt von der Bundesanwaltschaft selber. Das kann eine Staatsanwaltschaft machen bei Strafen, die maximal ein halbes Jahr Gefängnis sind. Das sind die 3 weiteren IT-Unternehmer. Der 4., der einen Strafbefehl bekommen hat, eben angefochten und ist auch mit vor Gericht gekommen. Die haben je so zwischen 400'000 und 24 Millionen Franken Aufträge bekommen und der Beamte beschenkt. Und die sind relativ mild, muss man so sagen, davon gekommen, mit bedingten Geldstrafen von 100 bis 180 Tagessätzen.
Was ist mit dem Treuhänder, der den IT-Unternehmer und dem SECO-Beamten geholfen hat, die Geldflüsse so ein bisschen zu verschleiern oder das Geld zu waschen über mehrere Stufen?
Der hat auch einen Strafbefehl bekommen, der rechtskräftig geworden ist von der Bundesanwaltschaft. 6 Monate bedingt Gefängnis hat er bekommen. Seine Hilfe, die wir auch darüber geredet haben, ist schon ein paar Jahre früher von der Staatsanwaltschaft Zürich auch per Strafbefehl verurteilt worden.
Der Prozess, der hat dann erst im August 2021 stattgefunden, und zwar am Bundesstrafgericht in Bellinzona. Warum eigentlich genau dort und was ist das für ein Gericht?
Das ist das erstinstanzliche Gericht auf Bundesebene, wo für alle Fälle der Bundesanwaltschaft zuständig ist. Es beschäftigt sich dann eben auch mit verfahrensrechtlichen Aspekten von Verfahren der Bundesanwaltschaft. Wenn sich beispielsweise ein Beschuldigter gegen eine Beschlagnahmung von Dokumenten der Bundesanwaltschaft oder andere Verwaltungsbehörden wehrt, dann entscheidet auch das Gericht darüber.
Du hast deine Recherche ja im Januar 2014 publiziert. Der Prozess ist jetzt aber erst im August 2021, also 7,5 Jahre später. Warum hat das so lange gedauert?
Ja, gute Frage. Und für mich ist es auch nicht wirklich klar, weil ja eigentlich von Anfang an vieles schon recht klar auf dem Tisch gelegen ist. Was sicher nicht geholfen hat, ist, dass die Bundesanwaltschaft mit dem Verfahren den fallführenden Staatsanwalt ausgewechselt hat. Am Schluss des Verfahrens hat es auch noch mal Verzögerung gegeben, weil das Bundesstrafgericht die erste Version der Anklageschrift zurückgewiesen hat, weil sie noch Mängel gefunden hat drinnen. Ja, also, so kann man sagen, es war sicher ein grosses Verfahren, ein sehr grosses Verfahren mit vielen beteiligten Personen. Das macht es kompliziert, beispielsweise für Befragungen. Es hat sicher auch viel Zeit gekostet. Und zum Umfang kann man auch sagen, es ist also 400 Ordner hat man am Schluss angelegt gehabt. Grosse Zeitspanne. Also so, ja, gibt es schon immer wieder Gründe, wo man sagen kann, ja, das geht halt lang. Aber ja, es ist lang gewesen, das sind uns alle einig.
Jedenfalls bist du für den Prozess dann nach Bellinzona gereist. Wer war alles dort gewesen?
Ja, mehrere Leute von der Bundesanwaltschaft natürlich, der Staatsanwaltschaft der Fall führend und auch Assistenzen. Die vier Anklagten natürlich mit ihren Anwälten, ein teures Gremium am Gericht und dazu ein paar Zuschauer und Journis.
Ist es dort auch das erste Mal gewesen, wo du die drei Männer selber gesehen hast, wo sie dort vor Gericht gestanden sind?
Mit Ausnahme von einem Jahr, das war ein lustiger Zufall, der Manuel C., einer von der Fritz und Matziol, da habe ich schon ein paar Jahre vorher zufälligerweise mal einen anderen Korruptionsprozess in Bellinzona getroffen. Da war er als Zuschauer dabei, auch um sich auf seinen eigenen Prozess vorzubereiten. Und wir haben damals im gleichen Hotel übernachtet. Und das war auch der Versuch, den ich gemacht habe, bei ihm, um ihn mal anzusprechen, darüber, ob er mit mir ins Gespräch würde kommen, aber er hat das sofort abgeblockt.
Wie hast du ihn damals erkannt eigentlich?
Also sein Gesicht ist mir eigentlich von Fotos her bekannt gewesen und das ist noch lustig. Also als ich im Hotel eingecheckt habe, am Abend von diesem früheren Prozess, ist ein Zettel mit Namen von Personen auf dem Empfangstresen gelegen, der am gleichen Tag ankommt und dort ist eben sein Name drauf
gestanden. Okay. Dann bist du an dem Prozess. Der Prozess hat angefangen. Wie hast du die drei Hauptanklagten vor Gericht erlebt?
Ja, es war schon noch speziell, die drei jetzt vor Gericht zu sehen, nach all diesen Jahren und nach den Erkenntnissen, die ich halt über sie hatte, aufgrund von der Recherche von vorher. Also erlebt eigentlich einerseits sehr unterschiedlich, zu dem komme ich nachher, aber vielleicht zuerst noch die Gemeinsamkeit, dass sie alle eng vor Gericht haben, sie schon recht reuig gewirkt, zum Teil auch ein bisschen gebrochen gewirkt, zeichnet, psychisch ein bisschen angeschlagen, zumindest zwei von drei. Die letzten 7 Jahre, das lange Verfahren, die Ungewissheit, wie es ausgeht, das hat ihnen, glaube ich, schon zugesetzt. Und insbesondere auch die rund 3 Monate die U-Haft, die sie hatten, das haben sie traumatisch zum Teil geschildert, wo sie immer noch Schlafstörungen haben oder Albträume, müssen Medikamente nehmen und so. Muss man sagen, das U-Haft-Regime in der Schweiz ist schon hart, wo man 23 Stunden eingesperrt ist und nur wenig raus kann, wenig Kontakt mit der Russenwelt. Mhm. Also das ist für sie, glaube ich, schon sehr schlimm gewesen und das haben sie an diesem Prozess dann auch recht eindrücklich erzählt.
Sie sind von den Richtern dann auch nochmal recht detailliert befragt worden. Lass uns doch geschwind anschauen, was sie in der Befragung dann tatsächlich erzählt haben, was vielleicht ihre Version ist von dieser Geschichte. Fangen wir an beim, Protagonist von dieser Geschichte, beim Seko-Beamten Bruno A. Was hat er erzählt vor Gericht?
Ja, bei ihm war auffällig, dass er versucht hat, Verantwortung an seine Chefs abzuschieben. Er hat in der Befragung mehrmals gesagt, er hätte ja selber gar keine Beschaffungen können tätigen, dass sie immer von seinen Chefs abzeichnet wurden, was formell sicher oder in den meisten Fällen so stimmt. Aber die haben halt einfach durchgewunken, was er quasi angebahnt hat. Er hat den Richter versucht zu erklären, dass die vielen Geschenke, die an ihn gegangen sind, inklusive dem Bargeld, er hat ja vieles von diesen Geschenken, das ist das, was er zugeht. Er hat ihnen versucht, weiszumachen, dass das gar keinen Zusammenhang hatte mit den Auftragsvergaben. Er hätte nie so Geschenke direkt mit einem Auftrag verknüpft. Das sei halt einfach so eine Art, das Entgegenkommen von diesen Unternehmern. Ja, die Interpretation haben natürlich den Richter nicht ganz abgenommen. Das Wort teilweise kooperativ ist das, was sie gebraucht haben, am Schluss im schriftlichen Urteil. Also nicht eigentlich im engeren Sinn geständig, aber er hätte doch auch durch das, dass er eben Geschenke beispielsweise, die er halt auch nicht können abstreiten, weil das ja zum Teil sehr grosse Spuren hinterlassen, hätte er dann schon zugegeben. Aber, und das ist das, was mir auch ein bisschen aufgefangen ist bei der Befragung, der Richter hat am Schluss schon klar festgehalten, dass er eigentlich keine maßgebliche Einsicht ins Unrecht von seinen Taten gezeigt habe. Und auch Bender habe versucht, das alles ein bisschen abzuschnurren und abzuwälzen.
Mhm. Dann ist auch der Manuel C., der ehemalige Direktor von Fritz und Matziol. Was hat er gesagt?
Er war schon eher nicht reuig, hat vieles abgestritten, hat sich auf die Position gestellt, dass er eigentlich von all dem gar nicht so viel gewusst hat oder gar nicht gewusst hat von den Zuwendungen. Er hat Fehler bei den anderen gesehen und hat versucht abzuschieben und sich selber eigentlich aus der Verantwortung zu stellen. Allzu viel hat er aber manchmal auch gar nicht gesagt. Er hat schriftliche Stellungnahmen abgegeben, das Gericht, das ich nie gesehen habe, und hat in seiner Antwort immer auf die Stellungnahmen verwiesen. Das Gericht hat ihm das alles auch nicht so ganz abgenommen. Es hat geschrieben am Schluss, dass er seine eigene strafrechtliche Verantwortlichkeit an diesen Geschehnissen verkenne, also nicht anerkenne, und die Tat aber in Tat und Wahrheit maßgeblich mitgetragen habe und so die ganze Bestechung mit ermöglicht habe. Mhm. Und er war auch am emotionalsten gewesen, mit dem Nachtücher gebracht. Beispielsweise, als er von seiner Untersuchungshaft erzählt hat, da hat es ihm die Stimme verschlagen und ja, es hat ein bisschen ausgesehen, als hätte er gerannt.
Beide aber, der Bruno A. und der Manuel C., stellen sich eher so ein bisschen auf den Standpunkt, dass sie ja gewisse Verantwortung auch wollen abschieben oder abstreiten. Anders ist das beim Raphael B. gewesen, oder beim ehemaligen Chef von der Fritz und Matziol.
Ja, er ist total das Gegenteil gewesen, eigentlich gesprächig und auskunftsfreudig. Er war von Anfang an geständig gewesen. Wo das Ganze aufgeflogen ist, war er eigentlich noch im Ausland und ist sofort in die Schweiz gekommen. Er hat sich der Bundesanwaltschaft gestellt und gesagt, er wolle kooperieren und für seine Taten auch die Verantwortung tragen. Er hat ausgesagt, damals schon, er sei bereit, eine Strafe zu bekommen und es würde ihm dann eine grosse Last von der Seele fallen. Er hat also am meisten erzählt vor Gericht. Spannend hat mich gedacht, als er erklärt, wie das war mit diesen Geschenken. Ja, so wie subtil das halt manchmal schon abgeschlossen ist. Er hat ja überhaupt vom Beamten, vom Bruno so ein bisschen das Zeichen bekommen. So, das war jetzt ein schöner Auftrag für euch. Da sollte doch auch noch etwas für mich drin liegen. Das war seine Worte. Und dann hat er halt dann beim nächsten Treffen wieder mal ein Gouvern mitgenommen mit 30 oder 40.000 Franken. Und da haben sie sich dann manchmal der Autobahnraststätte getroffen, wo ihm das übergeben hat oder so. Ja, oder da erzählt manchmal, dass der Beamte selber einfach eine neue Stereoanlage bestellt hat und ihm einfach die Rechnung gegeben hat und so. Also ja, hat verschiedene Wege gegeben.
Er hat recht offen geredet, eben ganz im Gegensatz zum Manuel C., der viele Aussagen auch schlicht verweigert hat oder so ein bisschen abgestritten hat. Hat das nicht ständig zu Widersprüchen geführt irgendwie?
No, das hat natürlich nicht das Kongruenzbild gegeben. Ich glaube, da haben sich die Richter natürlich schon auf die Unterlagen können verlassen darauf, um das einordnen. Aber man hat die Spannungen gemerkt zwischen Raphael B. und Manuel C., was es gegeben hat. Also die quasi Kollegschaft oder vielleicht auch Freundschaft, die sie vielleicht gehabt haben, eine Zeit lang, die sie zusammen geschafft haben, ist sicher ganz weg gewesen. Ich kann mich erinnern daran, dass Manuel C. einmal so, es war noch Corona gewesen, Plexiglasscheibe dazwischen, und wenn sie so durch die Plexiglasscheibe durchgezischt hat, ich sage nur eins, du bist ein Lügesiech. Also das war schon zum Teil ein bisschen zu unter drin gewesen, in diesen Gerichtsverhandlungen.
Ist vor Gericht eigentlich auch der Vorgesetzte von Bruno A. befragt worden? Der, der während all diesen Jahren immer weggeschaut hat oder ihn sogar entdeckt hat?
Ja, der hat noch einen kurzen Auftritt gehabt, ist als Zeuge befragt worden, ist aber bei seinen Aussagen relativ vage geblieben. Ich muss sagen, er war auch gesundheitlich angeschlagen gewesen. Er denkt, der Eindruck von der Anklage und von der Administrativuntersuchung voll bestätigt einfach, dass es extrem viel Spielraum hat in der Abteilung, dass sich niemand so wirklich zuständig gefühlt hat und dass halt die oberste Priorität immer gewesen sei, dass das System, das IT-System funktionieren, dass die Auszahlungen bei der Arbeitslosenversicherung immer pünktlich kommen. Und er hat so etwas gesagt im Sinne von, ja, was hätte ich mit anderen sollen einmischen, wenn doch alles immer gut funktioniert hat. Also so das Laissez-faire ist sehr gut übergekommen von ihm her.
Wie lange ist denn der Prozess gegangen?
Ich glaube, es waren 3 Tage, wenn ich mich richtig erinnere.
Und was hat die Bundesanwaltschaft gefordert für die 3 Hauptbeschuldigten?
Für Bruno A., für einen Beamten, eine unbedingte Gefängnisstrafe von 4 Jahren. Für die 2 von der Fritz und Matziol eine von 3 und teilbedingt von 2 Jahren.
Okay, das ist also die Forderung von der Bundesanwaltschaft. Zu welchem Schluss kommt das Gericht denn nach dieser Verhandlung?
In der ersten Instanz hat es einfach der Beamte entlang vom Antrag von der Bundesanwaltschaft verurteilt. Der sei der Initiator und der Motor von diesen korrupten Machenschaften. Er habe ohne Not und aus finanziellen Interessen und aber auch aus übersteigertem Geltungsdrang gehandelt. Er hat sich auch gefallen in der Rolle vom spendablen Chef und Sponsor der Musikvereine, wo er Ehrenmitglied war und so. Aber eben einfach aus starkem finanziellen Antrieb, obwohl er eigentlich das gar nicht nötig hatte. Ich habe es möglicherweise schon mal erwähnt. Er war in der Lohnklasse 27 eingeteilt, auch gut 170.000 Franken Jahreslohn damals. Also, ja, er hat das alles überhaupt nicht nötig gehabt. Er hat einfach seine Lebensstandarde das können verbessern. Noch mehr verbessern. Wahrscheinlich sagen. Er hat das alles laut dem Gericht skrupellos und eben auch egoistisch gemacht. Und so ist die erste Instanz ist ja zum Schluss gekommen, dass 52 Monate für einen Seko-Beamten angemessen wäre. Bei den beiden IT-Menschen von Fritz und Mazial hingegen war es etwas weniger streng gewesen. Dort hat es einfach noch bedingte Gefängnisstrafen ausgesprochen von 22 respektive 20 Monaten, also deutlich weniger als die Bundesanwaltschaft beantragt hat.
Also das heisst auch, dass eigentlich nur der Beamte am Schluss nochmal ins Gefängnis hat müssen, die anderen beiden nicht?
Ja, selbst da bin ich mir eben nicht so ganz sicher. Weil er hat dann das Urteil weitergezogen, die zweite Instanz, Berufungskammer vom Bundesstrafgericht. Und die hat drei Tage vor Weihnachten 2023 das Urteil gefällt, wo man vielleicht auch ein bisschen als Weihnachtsgeschenk können bezeichnen konnte. Also eins, wo man auch ein bisschen zu denken gegeben hat.
Das war die dritte Folge vom Korruptionsfall im Seko. Es ist aber noch nicht die letzte Folge. Ausnahmsweise machen wir zu diesem Fall nämlich vier Folgen. Und so geht es in der nächsten Folge weiter. Wir fragen uns, was ist das für ein Weihnachtsgeschenk, das Bruno A. vom Gericht bekommen hat?
Da kann ich mir also vorstellen, dass er am Schluss gar nicht normal ins Gefängnis hat müssen.
Wir fragen unseren langjährigen Gerichtsreporter, wie kann das sein?
Meines Erachtens ist da einer mit sehr samtenen Handschuhen angefasst worden. Das habe ich jetzt also tatsächlich noch nie erlebt.
Und wir schauen zurück. Was hat sich seit dem Fall verändert? Und könnte so eine Geschichte heute noch einmal passieren?
Ich würde gerne sagen nein.
Wenn ihr die vierte und letzte Folge jetzt schon hören wollt, dann könnt ihr das machen, und zwar mit einem Abo. Wie ihr zu so einem kommt und wo ihr die Folge dann findet, das verlinken wir euch in den Shownotes. Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder auch Fragen zu dem Fall, dann schreibt uns gerne ein Mail an podcasts@tamedia.ch. Den Fall recherchiert und erzählt hat Christian Brönnimann. Skript Sarah Spreiter und Noah Fend. Schnitt und Produktion Sarah Spreiter. Soundlayout Tobias Holzer. Mein Name ist Noah Fend. Bis bald. Ciao zusammen.